herein.
So, wir beginnen die Podcast-Folge heute mit einem Klingeln. Ich weiß nicht, haben wir es drauf?
Das ist naja, drauf.
Also, anderes Filmzitat. Es war der Ausdruck ihrer Augen. Sie schienen halbwegs intelligent zu sein.
Also ich weiß nicht, wo du die Zitate immer rausziehst.
Ja, das aber die guten
ich einfach, jetzt einfach viel zu wenig Filme.
Okay, das ist aus Instinkt.
Instinkt?
Ja.
Okay.
Habe ich auch nie gesehen.
Und Daniel hat nur Basic Instinct gesehen.
Ich habe mir auch gerade überlegt, was das nicht eigentlich sogar heißen müsste, aber gut, okay. Ich habe eins, das kannst du auf jeden Fall. Ich bin kein mieser Krimineller. Ich bin kein Punta, kein Dieb. Ich bin Donny Montana, ein politischer Gefangener aus Kuba. Also, das muss man jetzt wissen. Das ist echt peinlich, wenn man das nicht weiß.
Ja. Schande über mein Haupt.
Würdest du schon wieder wie Johannes seine Ehre retten?
Ich kann da tatsächlich auch nicht weiterhelfen.
Okay, Jungs. Samstag, 20 Uhr bei mir, Filmabend, Scarface.
Habe ich auch nie gesehen, in der Tat. Das müssen wir anschauen.
Scarface nicht gesehen.
Nein, tatsächlich nicht. Also, ja, gebe ich dazu. Große Bildungslücke.
Okay, also wir müssen loslegen, sonst ziehen wir hier unnötig in Länge. So, meine sehr verehrten Zuhörer, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zum Bug Lebensfreude und Genuss Podcast von und mit den Bakers. War knapp.
Müssen wir ein bisschen wieder.
Ja,
wieder.
Wir sind einfach auch ein bisschen außer Form. Ich habe das Gefühl, das ganze Jahr 25 laufen wir so unserer Form so hinterher, weil einfach irgendwie so völliger Overload schon ist. Das Jahr ging schon einfach heftig los, oder?
Ja,
einfach viele Termine, hohe Intensität, Stuttgart, was alles dazu kam. Also
das
irgendwie
stimmt, schon ein bisschen
dieses, wir machen jedes Jahr ein bisschen weniger und checken das mit der Work-Life-Balance, das haut doch nicht so richtig gut hin.
Ja gut, ich weiß nicht, wer von uns beide auf die Idee kam, so eine Backstube aufzumachen noch.
So, und damit entferne ich den Johannes aus diesem Podcast. Nee, also wir wollen euch ein bisschen mitnehmen, erzählen, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Gab ein ganz großes Highlight für uns, das richtig Spaß gemacht hat, wo wir viel Zuspruch hatten. Aber vielleicht steigen wir vorher erstmal ein. So, Hannes, was war denn so das Beste deiner vergangenen Woche?
Das Beste meiner vergangenen Woche? Ja, so viel Bestes hatte ich tatsächlich gar nicht. Das war ein bisschen... Wir hatten so ein bisschen Ärger in der heimischen Backstube, so ein bisschen mit unserem Maschinenpark und mussten da ein paar Reparaturarbeiten vornehmen und ja, ist nicht ganz so rund gelaufen. Mein Best of the Week war vielleicht jetzt tatsächlich dann der Betriebsausflug zu unserem Faschingsverein. Wir waren samstags auf der Prunksitzung. Da sehr, sehr viele Mitarbeiter von mir im Faschingsverein tätig sind, war das so ein Pflichtprogramm und ich fand es eigentlich besonders schön dieses Mal, da wir letztes Jahr auch schon waren. Letztes Jahr waren wir eine ganz, ganz kleine Gruppe und dieses Jahr haben wir fast einen kompletten Tisch gefüllt, also wir waren über 20 Leute und es war auch echt ein schöner Abend. Die haben ein tolles Programm gemacht und ja, letztendlich dann auch die intensiven Gespräche und der Austausch an der Bar war dann auch noch förderlich. Und
ja, die waren auch sicherlich sehr wertvoll.
Ja, wir haben dann noch am Sonntagmorgen Kontrollbesuch in der Backstube gemacht, ob die auch arbeiten, und haben noch ein Butterbrezel abkassiert und dann sind wir ins Bett gegangen.
Ich kann mir so vorstellen, wie das ausgesehen hat. Schön, das war letzte Woche, ne, hast du gesagt?
Ja.
Bei euch ist ja Fasching, ihr habt ja diese Prunksitzung und dieses Ding, das haben wir alles bei uns gar nicht. Wir haben diese schwäbisch-alemannische Phase, diesen Holzmasken und Umzügen und das ganze Zeug. Aber ich bin ja da völlig raus bei dem Ding. Also ich war noch auf keiner Faschingsveranstaltung. Traditionell gehen der Dani und ich einmal im Jahr am schmutzigen Donnerstag auf Fasching. Und verkleide uns als Cowboys.
Ich wollte gerade fragen, ziehst du dein Cowboy-Kostüm an? Nein, ich gehe traditionell immer als Raumschiff-Kommandant, mein Freund.
Eigentlich ziehen wir uns eigentlich nur einen Hut auf.
Ja, das stimmt.
Ja, da bin ich raus. Aber ja, Faschingszeit ist auch Berliner Zeit oder wie man in anderen Teilen Deutschlands sagt, Krebbel oder Krapfen oder Pfannkuchen, was ich so wahlverwirrend finde, weil Pfannkuchen bei uns ja dieses dünne Ding ist.
Und eine Pfanne.
Und eine Pfanne, also das ist ja maximal verwirrend. Und ja, also deswegen gibt es heute ein Berliner Rezept später noch. Wir haben eine italienische Variante, den Bombolino, den kenne ich aus meiner Kindheit, aus dem Urlaub, immer mit so einer Vanillecreme gefüllt. Reichen wir euch alles noch ein. Und da haben wir uns gedacht, okay, Berliner passen auch ganz gut, weil der im politischen Berlin jetzt gewählt wurde. Auch das ist vergangene Woche passiert, also auch da sind sicherlich Dinge passiert, die unser zukünftiges Geschäftsleben natürlich beeinflussen werden in irgendeiner Form. Und von daher gesehen sehr spannend. Shit of the Week hast du mir gerade eben erzählt. Die würde ich gleich mal teilen. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Und zwar, als wir auf der Grünen Woche in Berlin waren, hat unser geliebter Thomas Backenstoß Zimtschnecken gemacht. Haben wir es schon erzählt, dass er es gemacht hat?
Nö, das haben wir nicht. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher.
Thomas, wenn du das hörst, sei nicht böse, dass wir das mit der Welt teilen. Wie war der Thomas dann diese Zimtschnecken alle mit, leider hat er Salz und Zucker vertauscht. Also diese 500 Zimtschnecken, die er da produziert hat, irgendwie sehr salzig gestaltet. Und dann musste, na klar, wer den Schaden hat, braucht den Spott nicht zu suchen. Dem haben wir natürlich dann regelmäßig eine kleine Spitze mitgegeben. Und gerade eben, just bevor wir diesen Podcast aufnehmen, erzählte Johannes, dass meinem Bäcker oder unserem Bäcker in Stuttgart heute genau dasselbe passiert ist, nämlich mit unseren Creme Brûlée Berlinern. Die wurden auch gesalzt und hat der Lubi festgestellt, dass Salz nicht karamellisiert.
Das verbrennt nur. Wie hat Jörg das gemacht am Samstag? Bei ihm war goldbraun, bei mir alles schwarz, ist doch scheiße.
Okay, sehr geil.
Ich hab ihm dann Unterstützung gegeben, hab's ihm kurz erklärt.
Okay, das ist gut, dass du da fachlich dann weiterhelfen konntest, das freut mich. Ja, also ja. Wir sehen, war viel los. Steigen wir noch gleich ein, bleiben wir im Fachlichen. Würden mal kurz das Bombolino-Rezept besprechen. Der Johannes hat es für euch vorbereitet.
Genau, und zwar ist das eine Rezeptur, die wir tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal für zusammen mit Kabel 1 gebacken haben, Abenteuerleben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Arbeitstitel damals war, aber wir haben auf jeden Fall die Bombolinos damals in der Showküche von der, wie hießen es nochmal, wo wir da immer waren?
Haus der Küche. Jürgen Niemann, Haus der Küche. Damals in Reutlingen, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr, schade. War eine coole Location und dort haben wir die Bombolinos gebacken und die Rezeptur würde ich jetzt gerne euch mit auf den Weg geben. Findet ihr natürlich dann im Nachgang wieder in den Shownotes. Und zwar haben wir hier einen Vorteig, den wir herstellen sollten, aus 300 Gramm Mehl. Also wir haben hier 30% Vorfermentation, die wir zu dem Vorteig verarbeiten mit Wasser und Hefe, den wir dann 30 Minuten ruhen lassen und geben dann diesen zu unseren Zutaten vom Hauptteig, entsprechend 55 Mehl, etwas Butter, Zucker, Eier, Eigelb, Vollmilch, Salz, dann wie gesagt den Vorteig und eine halbe Vanilleschote. Dazu geben wir noch gekochte Kartoffeln. Das ist sicherlich ein bisschen die Besonderheit an dieser Rezeptur, einfach dass man diese Haptik und die Konsistenz des Bombolinos nochmal etwas verändern. Ganz wichtig eben hier, den Teig recht intensiv auskneten. Deswegen solltet ihr einfach auch schauen, dass die Zutaten entsprechend gekühlt sind. Hier könnte man eventuell sogar auch überlegen, ein italienisches Mehl zu nehmen. Alternativ zum 55 wäre natürlich auch passend zur Rezeptur. Aber eben wichtig, den Teig schön plastisch auskneten. Und das ist immer ein bisschen so eine Krux beim Berliner Teig. Hier muss man eben schauen, dass dieser eben nicht zu warm wird, weil das ist bei einem Berliner oder jetzt in unserem Fall dem Bombolino immer sehr tödlich, weil der Teig einfach zu schnell altert. Also ideale Temperatur wären hier so 23, 24 Grad, maximal vielleicht 25, aber wärmer darf es dann nicht sein. Den Teig dann kurz ruhen lassen, entsprechend portionieren. In 50 Gramm Stücke, das ist aktuell bei uns zumindest in der Bäckerei die Einheit, wie wir die Berliner portionieren. Und dann schleifen wir die ganzen, das Stückchen entsprechend mit der Hand rund und lassen dann eben diesen runden Teigling abgedeckt im Raum gehen, dass er ungefähr, ja, das Volumen auf jeden Fall gut verdoppelt. Das Ganze sollte auf einem Geschirrtuch passieren, das man ein bisschen vorher einmehlt, damit es nicht klebt. Und dann ist wichtig bei den Berlinern, dass man diese etwas absteifen lässt. Der Jörg wird euch nachher noch kurz zwei, drei Kniffe sagen zum richtigen Backen, also das richtige Sieden, damit man eben den schönen stabilen Teig auch in der Siedepfanne oder in unserem Fall dann eben im flüssigen Öl im Topf richtig ausbackt. Was wir dann noch dazu geben, ist ein Rezept für eine Creme Palissier. Das ist vielleicht die Besonderheit hierbei, dass man die Bindung der Creme eben nicht nur über die Stärke uns holen, sondern auch noch das Ganze einmal aufkochen und zur Rose abziehen. Also wir müssen entsprechend die Creme nochmal etwas weiter kochen, damit sie stabilisiert wird. Das Ganze rührt man dann nach dem Kochen nochmal glatt und füllt dann eben den Bombolino nach dem Backen. Und wie man ein Creme Brûlée Berliner ohne Salz macht, das sagt euch der Jörg.
Ja, Hannes, genau, also zum Siedebacken zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt das so wahrnehmen. Also ein Berliner wird ja nicht im Ofen gebacken, sondern wird ja im Fett, im Prinzip, wenn man so will, frittiert. Wir Bäcker sagen, dann wird gesiedet oder eben dann in der Pfanne gebacken. Das heißt, daheim, wenn ihr das machen wollt, braucht ihr einfach einen großen Topf. Und dann ist die Frage des richtigen Fettes wichtig. Und Bäcker nehmen ganz oft Erdnuss, weil Erdnussfett einen schönen Vorteil hat, dass es einen hohen Rauchpunkt hat, also es spät anfängt mit Rauchen. Man kann also das Fett auch gut wieder hitzen, ohne dass das kaputt geht. Daheim würde ich einfach, weil es bezugsmäßig einfach ist, würde ich Butterschmalz empfehlen. Also bitte keine Butter, da ist zu viel Wasser drin, sondern Butterschmalz. Und diesen dann erhitzen. Und dann ist, glaube ich, beim Berliner auch wirklich wichtig, wenn der reif ist, dann muss der abstehen. Ja, das heißt, der muss ein bisschen Zugluft bekommen, dass er so eine Haut hat. Und dann muss man den wirklich ganz sanft anfassen. Also wie rohe Eier muss man das den umsetzen und dann in dieses heiße Fett buxieren. Da empfiehlt sich eine Schaumkelle oder, naja, wenn man keine Berührungsängste hat, kann man das auch so leicht leinwaben lassen von der Hand runter. Aber das ist nicht ganz ungefährlich. Also nehmen die Schaumkelle, ist besser. Ja, und dann sollte so ein Berliner einfach auch nicht zu lange backen, sonst saugt er zu viel Fett auf. Wir drehen den Ei dreimal um, das heißt, er wird auf jeder Seite zweimal gebacken quasi. Die erste Phase machen wir immer quasi mit einem geschlossenen Deckel, auch das könnt ihr im Topf daheim simulieren. Das heißt, ihr nehmt einfach euren Deckel und macht den Deckel vom Topf und macht den oben drauf, bevor ihr den Berliner das erste Mal dreht. Das sollte so nach 2 Minuten 30 passieren. Und genau, dieselbe Zeit eben auf der Rückseite und dann meistens noch jemand so eine Minute roundabout. Und an dieser Backzeit könnt ihr auch ein bisschen erkennen, ob eure Fetttemperatur stimmt. Also wenn das zu kalt ist, dann backt er zu lange und saugt sich zu voll, dann wird er so schwer. Und das schmeckt dann durchaus auch unangenehm. Also deswegen. Aber da einfach ein bisschen rantasten und keine Angst haben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch den Kabel-1-Beitrag, zum das nochmal sichten. Ich gebe es ja irgendwo in den Annalen des Internets zu finden. Wenn ihr die Vanillecreme kocht, dann empfiehlt sich natürlich eine echte Vanilleschote zu nehmen und diese auszukochen. Und da noch ein kleiner Tipp. Ausgekochte Schoten kann man wunderbar nehmen zum Vanillezucker herstellen. Der kann man auch wieder wunderbar nehmen, um dem Berliner nachher, und das muss man auch, dem Bombolino nachher, den muss man auch direkt aus der Pfanne im Zucker wälzen, damit der Zucker schön haften bleibt. Oder der Vanillezucker-Zuckermischung schön haften bleibt. Aber wenn die Schote dann aus dem Vanillezucker rauskommt, weil der schon vanillig ist, dann kann man das auch noch vermahlen. Und diese getrocknete, vermahlende Vanilleschote hat immer noch so viel Aroma, dass ich das immer noch ganz gerne nehme, um einen Mürbteig oder einen Hefeteig zu würzen. Und dann hat man einfach die Schote auch maximal verwertet. So eine Bourbon-Vanilleschote kostet gerade richtig Kohle. Und von daher gesehen sollte man da schwäbisch sparsam umgehen. Um den Berliner nachher zu füllen, braucht ihr einen sogenannten Dressiersack. Da füllt ihr die aufgeschlagene Vanillecreme ein. Und dann gibt es wirklich spezielle Berliner Fülltüllen. Das sind also so quasi so Tüllen, die haben so einen langen, spitzen Dorn vorne dran. Und dann kann man die Berliner eigentlich ganz gut füllen. Wenn das nicht, und das wird die allerwenigsten zu Hause haben, dann eben vielleicht ein Loch bohren in den Berliner und dann mit einer klassischen, wirklich dünnen Tülle versuchen, die Vanillecreme dort einzuspritzen. Genau, und wir haben in Stuttgart in unserer Bäckerei vergangenen Samstag mal Creme Brûlée Berliner gemacht. Das heißt, wir haben einfach Berliner gebacken und diese dann in ein Schnittblech gesetzt mit Butter, die nochmal ganz kurz, also so, da sollte es auch schon butterig sein, so ein Flöckchen Butter noch auf jeden Berliner gegeben, das in den Ofen getan und danach den Berliner mit einer Vanillecreme gefüllt und dann quasi also erst in den Berliner rein und oben noch eine Spirale aufdressiert, mehr oder weniger. Und dann ordentlich Zucker drüber und mit dem Bunsenbrenner abgebrannt. Und dann hast du eben genau diese Konsistenz, da sagst du, okay, oben habe ich so eine hauchdünne, feste Karamellschicht und drunter kommt diese zarte Creme und dann eben der Berliner mit dieser Füllcreme. Und also, ja, lief gut und ist extrem lecker und hat 0 Kalorien.
Es ist bestimmt sehr lecker, wenn man dann nur Zucker nimmt.
Ja, so, weil ich auch wirklich bewusst in die Vanillecreme auch wirklich ein bisschen mehr Salz reingemacht habe, weil ich wollte mehr Salz. Mhm. Weil ich wollte einfach dieses Spiel zwischen zu süß wollte ich vermeiden, weil ich so ein bisschen Angst hatte, wenn die Vanillecreme jetzt auch noch so babsüß ist und ja, du machst diesen Creme Brûlée oben drauf, dass es einfach zu süß wird. Ne? Aber klar, karamellisieren geht's nicht, da sind wir uns einig.
Auf jeden Fall war es ganz lustig, weil dann der Dominik noch kam. Der hat ja eigentlich heute frei gehabt. Er hat aber dann noch einen Termin, weswegen er nach Stuttgart gekommen ist. Und er war natürlich unwissend. Und ich habe ihm dann gesagt, ey, wir haben jetzt gerade eben den Creme Brûlée Berliner perfektioniert. Beiß mal rein.
Echt? Ich gemacht?
Ja, ja. Schön fett reingebissen und hat so gekaut, geguckt und dann so auf einmal dann gemerkt, wie er irgendwie das Gesicht verzieht.
Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen wie in Silvester gab es so immer diese Senf-Berliner oder Ketchup-Berliner, nee, wenn sie so. Also ich kenne das noch früher, dass du so eine ganze Platte Berliner zu Silvester hingestellt hast und dann war einer mit Senf.
Ja.
Naja, gut. Zum Thema gönn dir, mein Freund.
Ja.
Wie sieht's aus? Also, da muss ich ganz kurz noch eingreifen. Und zwar, wir haben ja noch wirklich richtig viel Material, gönn dir. Das heißt, wir haben noch vom Johannes Dagweiler Bier da, vom Toni Hager, vom Marcel Paar und also noch wirklich viel Material, das wir gerne verkosten. Aber wir haben einfach beschlossen, das macht einfach nur Sinn, wenn der Hannes hier in Gomaringen ist und nicht in Bad Friedrichshall zum Aufnehmen. Das heißt, wir haben euch nicht vergessen und wir lieben euch sehr für diese Spenden. Aber verkosten können wir diese erst, wenn der Johannes nächstes Mal wieder hier mit im Studio ist und nicht aus Bad Friedrichshall aufnimmt. Deswegen gönne ich und der Daniel mir, wir gönnen uns einen Whisky.
Und zwar einen Alpdinkel-Whisky von Rabe aus Oven heißt der. Der Barco Rabe destilliert seit...
Ja, genau. Oven ist das schwäbische Whisky-Tennessee. Genau.
Seit einem halben Jahrhundert edelste Tropfen. Und eine der ersten Destillerien, die echten schwäbischen Whisky herstellen. Ich weiß, Whisky ist gar nicht so dein Ding. Und wenn ich ehrlich bin, schwäbischer Whisky auch nicht ganz so meiner. Aber wir probieren es.
So, Johannes, was hast du zum digitalen Toolbroschen? Ich habe gar nicht so
einen Apfelschnitz gegessen. Ich esse eine Birne.
Ein Birneschnaps hätte ich auch da. Ja. Das
ein Birneschnaps wäre gut gewesen. Nee, ich habe tatsächlich... Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe zwar ein paar Biere hier, aber die sind alle warm und deswegen verzichte ich heute.
Und schmeckst du Alpdinkel raus?
Ja. Oberkulmer Rotkorn Westhanglage.
Ja gut, als Sommelier muss man das herausschmecken, ist ja klar.
Ja, genau. Oh, das können wir noch sagen. Weltmeisterschaft der Sommeliers auf der IBA in Düsseldorf. Ich bin im Finale. Yay.
Hey.
Müssen wir übrigens auch noch mal quatschen. Da haben wir, glaube ich, terminlich noch ein bisschen Überschneidungen, aber regeln wir. Sollten wir morgen mal dazu telefonieren. So. Genau, also dazu ein, zwei Worte. Es gibt dieses Jahr das erste Mal eine Weltmeisterschaft der Sommeliers. Da gab es eine Qualifikation im Vorfeld und die 16 Finalisten aus, also wirklich von der ganzen Welt, ich glaube von Neuseeland und was da alles dabei ist, treffen sich quasi auf der IBA, unsere große Bäckermesse in Düsseldorf. Und dürfen da gemeinsam das Finale bestreiten. Und ich hoffe, ihr drückt mir alle die Daumen, auch wenn ich weiß, dass ein Haufen andere Sommeliers diesen Podcast hören. Das heißt, ich darf am Vorabend nicht mit Johannes ausgehen, weil dann wäre ich sensorisch stark eingeschränkt.
Der Plan wäre doch eigentlich, dass du alle ernsthaften Konkurrenten mit mir am Vorabend losschickst.
Ja, das wäre auch, das wäre so Manipulation, das machen wir nicht. Ich könnte
durchaus damit leben. A, würden quasi alle, die dabei sind, am nächsten Tag nichts mehr schmecken und B, wäre die Hälfte wahrscheinlich nicht vor Ort.
Ja, das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, jetzt bleiben wir mal dabei, dass wir es auf dem legalen und ehrlichen Weg versuchen. Ein paar wären wahrscheinlich auch verschwunden und nie wieder auftauchen im Delta Düsseldorf. So, Johannes. Valentinstag. Tag der Liebenden haben Johannes und ich miteinander verbracht. Wen wundert's? Und wir hatten dort eine kleine Besonderheit. Und zwar, Johannes, haben wir in der Stadtteil Leonberg unsere Bühnenshow Backen ist sexy Valentinstag Edition gemacht. Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gern sogar, weil das war tatsächlich eine sehr, sehr tolle Location und eine richtig gelungene Veranstaltung. Wir hatten weit über 200 Gäste, die Stadthalle dann auch sehr schön gefüllt haben. Und Ja, das war, wir haben uns kurzerhand dann überlegt, dass wir unsere Backen ist sexy Bühnenshow aus dem Hut zaubern und diese eben etwas anpassen auf die Valentinsgegebenheiten, sodass wir ein Dinner for Two in drei Akten sozusagen auf der Bühne kredenzt haben und konnten eben die Gelegenheit nutzen, mal wieder eine Live-Backshow zu demonstrieren. Und die Stadthalle Leonberg ist, wie gesagt, eine richtig geile Location. Es war tatsächlich, und das wirst du oder kannst du nur bestätigen, sicherlich, das war tatsächlich die beste Garderobe, die wir jemals hatten.
Muss ich
Das
sagen.
Einzige, was gefehlt hat, war ein Kühlschrank.
Ja, also wir haben ja seit kurzem quasi auch eine Bühnenanforderung, wenn wir so Auftritte machen. Und da steht unter anderem drin, dass wir den Kühlschrank unserer Garderobe gefüllt sein muss mit Bier. Vielleicht müsste man das irgendwie noch expliziter schreiben, weil das wurde offensichtlich überlesen oder ignoriert. Aber auf jeden Fall haben wir, aber man muss ja das aber sagen, sie haben das Bier ja nachgereicht. Also wir können uns da über mangelnde Betreuung nicht beschweren. War eine tolle Garderobe, bisschen Snacks hergerichtet und so. Und ja, Sofa, so ein bisschen Schläfchen machen und hätte ich noch duschen können, wenn ich wollen und so. Also war schon alles sehr gut. Hat alles mir sehr gut gefallen.
Ja, und
Show
selber
war
die
übrigens,
Show.
also fand ich auch, wir haben es eigentlich, glaube ich, ganz gut runtergerobbt. Und das Problem an so einer Show ist ja immer, du kannst es ja selten in Echtzeit üben. Also dafür fehlen uns einfach die Möglichkeiten und die technischen Voraussetzungen. Und das ist also dann doch immer so ein One-Shot. Und trotzdem fand ich es eigentlich rund, ne? Ein, zwei Sachen könnte man definitiv besser machen. Aber in der Summe hat es Spaß gemacht. Und ich finde auch, unser Menü war gut ausgereift. Also, sie hatten erst ein Vorspeise, war im Prinzip ein belegtes Focaccia. Das Focaccia haben wir quasi in der Show gebacken und haben es belegt mit einem Parmaschinken, mit Fiordilatte, getrockneten Tomaten, mit bisschen Parmesan, mit Rucola. Gab es halt erst ein Dinner. Und für den Hauptgang haben wir Sous Vide gegarte Black Angus Rinderpatties in einem schönen Brioche-Bun serviert. Hat einen Burger gemacht. Den wir aber noch mit der Smoking Gun extra gesmoked haben. Also wir haben noch, Smoking Gun ist aber wie eine Art Föhn, in dem vorne dieses, vorne so Holz verbrennen kann, sondern dieser Holzrauch geht dann quasi unter eine Glosch und aromatisiert da diesen Burger. Ja, das war richtig gut, war richtig lecker. Und als Dessert gab es dann einen 2 Minuten Kaiserschmarrn. Das heißt, wir haben einen Timer gemacht und Hannes und ich haben ihn 2 Minuten runtergerobbt. Einen Kaiserschmarrn. Fairnesshalber wurde der im Ofen gebacken, also ein Ofen-Kaiserschmarrn. Das war so die Idee, auch das so ein bisschen bäckerlastig zu machen. Mit karamellisierten Äpfeln und was gab es noch dazu? Ach, ja, genau. Und
eine Sahne, wir wollten noch eine Sahne schlagen.
Ja. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir das ein bisschen lutschig gemacht. Das heißt, wir haben mit dem Akkuschrauber die Sahne geschlagen. Der Hannes hat mit einer riesigen Feuerlanze hat er den Kaiserschmarrn karamellisiert und so. Also das war schon cool.
Ja, also muss ich echt auch wieder sagen, war jetzt seit längerer Zeit mal wieder die gemeinsame Live-Show und es ist schon immer sehr geil, oder? Also
Überhaupt
ich finde es
find
immer beeindruckend, dass so viele Leute denn den Weg finden, Eintritt bezahlen und wirklich, in Summe waren es ja über 2 Stunden Programm, die wir da runtergerobbt haben. Zwischendrin eine kleine Pause mit Brotverkauf und Bücherverkauf. Also da muss man auch sagen, der Organisator, die haben richtig Gas gegeben, die haben es richtig gut gemacht. Und ja, ich finde es einfach immer geil, wenn die Leute da wirklich dir 2 Stunden zuhören, dir lauschen, du auch die Gelegenheit nutzen kannst, Werbung für unser Handwerk zu machen, einfach eine gewisse Sensibilisierung vor so einer Menschen. Ja, Menge durchzuführen und ja, die feiern alles Bäckerhandwerk und das ist geil. Das ist, glaube ich, eine riesige Chance für uns in der Branche, dass es da draußen einfach noch viele Leute gibt, die das Handwerk feiern und da müssen wir halt eine Performance bringen.
Ich finde einfach auch ganz grundsätzlich, dass Leute jetzt da bereit sind, ihren Valentinstag, Freitagabend zu opfern, um uns da zuzuhören und 35 Euro Eintritt bezahlen, finde ich stark. Also ich freue mich schon, wir sind am 17.05. machen wir sowas ähnliches in Hattenhofen in der Halle und so. Also das ist nicht eine Bühnenshow, das ist mehr so eine Brot- und Weinverkostung, aber auch in der ganzen Halle. Sind wir mal gespannt, was da dann los ist.
Freuen wir uns. Absolut.
So, wir haben schon ordentlich Zeit auf dem Tacho. Das heißt, ich würde zur letzten Kategorie springen. 5 schnelle Fragen, die nur 3 sind bei uns. Und Daniel, bist am Start? Ich habe nämlich eine für
ich
Johannes.
Ich hätte schon einen für dich.
Okay, ich habe eine für Johannes, dann passt es ja
super. Super, dann fange ich doch mal an, ha?
Jo.
Jörg. Welcher Filmtitel würde dein aktuelles Leben am besten beschreiben? Ich habe auch eine Antwort, eine, die ich sagen kann, eine, die ich dir jetzt zureiche. Ich wäre für Once Upon a Time in Hollywood. Was meinst du?
Würde mein Leben jetzt aktuell beschreiben?
Immerhin hast du vor kurzem schöner aufs Maul bekommen.
Dann wärst du ja auf Fight Club, oder?
Stimmt.
Also mir geht in diesem schönen Maul bekommen, ich, als ich aufverteilt habe, möchte ich bitte nur lobenswert erwähnt haben. Also, und für mich lobenswert. So, aber das ist nicht das
was
Thema.
Stand jetzt auf dem Zettel?
Das können wir. Das bleibt wie die Socke für immer ein Geheimnis, mein Freund.
Ja, er muss aber einfach ganz klar sagen, er hat sie einfach auch verschrieben. Also das ist einfach falsch. Aber okay, Johannes, ich werde dir das später noch zurufen. Welcher Filmtitel würde mein aktuelles Leben beschreiben?
Kommen wir nicht mit so einer Arthouse-Scheiße, wo auf Arte läuft.
Nee, ich hab grad überlegt, ob das Umschwätzer.
Und täglich grüßt das Murmeltier, oder wie?
Nee, aber es gab schon die Phase, wo, das ist eine gute Antwort, Johannes, definitiv, aber es gibt auch die Phase, wenn ich in deinem Leben, wo du manchmal so denkst, okay, du musst dich irgendwie verändern, weil es fühlt sich alles immer so gleich an, also das täglich grüßt das Murmeltier, aber das würde jetzt in dieser Phase echt nicht zutreffen, deswegen. Das kann ich so nicht sagen. Lass mich da nochmal einen Gedanken drüber nachdenken. Daniel, aber hast du einen für dich?
Für mich?
Da warst du nicht drauf vorbereitet jetzt, ne?
Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Die Rückkehr der Macht.
Weil das Imperium schlägt zurück. Nee. Also ich denke, sag mal, man kann auch sagen, das letzte Dreivierteljahr Jahr einfach, seit das Delta, seit ich 40 bin. Das habe ich geprägt von vielen interessanten neuen Erfahrungen. Vielleicht auch mit so einer kleinen Midlife-Crisis verbunden zu sagen, so, du möchtest nochmal irgendwie neue Dinge erleben. Aber mir fällt kein Film ein, der das in irgendeiner Form widerspiegelt, weißt du? So. Ja.
Der Rausch.
Ich bin ja sonst echt gut auch bei Filmen, aber ich bin enttäuscht.
Der Rausch ist doch nicht schlecht, finde ich.
Bitte?
Der Rausch.
Das ist schön. Ein schöner Film. Können wir auch gleich noch ein, zwei Worte dazu erzählen. Der Rausch ist ein, glaube ich, dänischer Film. Geht um vier Lehrer, die auch, sagen wir, alle so beruflich wie privat in so einem.
Ja, Maria Herbst macht das, gell? Ist der Hauptdarsteller.
Nee, das ist Matt
Mikkelsen. Stromberg-Darsteller, nicht?
Nee. Mats Mikkelsen. Also, die sind vier Lehrer, die hängen da alle so ein bisschen fest. Und irgendwann finden sie die Theorie heraus, dass der Mensch am besten performt mit 0,5% Promille Blutalkohol. Das heißt, wenn du immer so leicht einen im Tee hast, bist du selbstbewusster, hast mehr Strahlkraft, bist dynamischer. Also klar, wenn es zu viel ist scheiße, aber genau. Und das testen die im Prinzip aus und betrinken sich immer so, oder versuchen immer diesen 0,5-Pegel zu halten. Über Tage hinweg, mehr oder weniger. Was der Film eigentlich richtig gut macht, ist, der schildert es von beiden Seiten, also die kritische, aber auch die gute Seite des Alkoholkonsums. Und sehr sachlich. Und er verurteilt nicht.
Die gute Seite des Alkoholkonsums.
Ja, so. Das ist definitiv so, als immer Spaß.
Wer kennt sie nicht?
So, ja. Genau, würde ich so als Antwort für mich gelten lassen. Johannes, und ich weiß auch deine Antwort schon, aber es kam halt gerade zufällig und ich fand das sehr gut. Was ist denn dein Lieblingstier aus dem deutschen Wald?
Was mein Lieblingstier aus dem deutschen Wald ist.
Ich würde zwei mögliche Antworten auch gelten lassen.
Ich könnte mir eine vorstellen.
Ja gut, ich muss ja eigentlich jetzt der Fuchs sagen, oder?
Und warum musst du der Fuchs sagen?
Oh, weil sie früher in der Meisterschule mich immer Mr. Fuchs genannt haben, weil ich da ein bisschen Klugscheißer war und ein Streber.
Und rote Haare hast.
Und rote Haare habe, ja.
Ja, der Hannes war immer der Fuchs. Der war nämlich so ausgefuchst.
Ja. Und was war's? Was ist das zweite Tier? Der Bär. Der
Dachs gelten.
Der Dachs.
Wir hatten in unserer Meisterschulklasse nicht nur einen Fuchs, wir hatten auch einen Dachs.
Ja, stimmt.
Aber Dachs mit
Wir hatte der Dachs und der Chick mit Chipman, die waren dann im Dachsbau.
Komm, erzähl es kurz, erzähl es einfach kurz. Ich weiß, es ist gemein, aber erzähl es kurz.
Ja gut, es waren so zwei, wie waren es nochmal? Das war doch der Daniel und der Simon.
Wir nehmen keinen Nachnamen, aber es gab den Daniel und den Simon. Die hatten ein gemeinsames Zimmer auf dem Eis. Die sind beide sehr, also körpergrößenmäßig waren die nicht so groß. Und der Daniel hatte auch noch, sagen wir, ja, war nicht krass lang, sag ich mal, und hat dann immer noch Querstreifen getragen. Also, und dann haben wir immer gesagt, das sieht aus wie bei Chip und Chap. Und haben dann irgendwann dieses Disney Chip und Chap Ding ausgedruckt und das denen über die Tür, also über den Türbalken gehangen, und da sind sie ja nicht rangekommen, das heißt, sie konnten es gar nicht wegmachen.
Und wenn man dann, mit Räuberleiter sind sie nicht rankommen.
Und geadelt haben wir unsere Arschlochmäßigkeit dann damit, dass wir dann denen noch regelmäßig Nüsschen vor die Tür geworfen haben.
Schöne Assis.
Ja. Oh. Ja. Grüße gehen raus an Norm Wilgen.
Ja.
Schöner Assi.
So, ich habe auch noch eine Frage an dich, Daniel. Was findest du denn besonders gut an dir?
Oh. Mein Kleidungsstil.
Ja, dass ich der Mode immer 20 Jahre voraus bin. Nein, der Jörg weiß das, du eigentlich auch. Ich habe absolut kein Schamgefühl, weder ein eigenes noch ein Fremdschämgefühl. Und das hat mehr Vorteile als Nachteile, möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
Als enger Vertrauter, der oft mit ihm unterwegs ist, muss ich sagen, es bringt extrem viele Nachteile mit sich.
Für dich, der ein Schamgefühl hat.
Ja, okay, das trifft nur mich.
Nein, also ich glaube, ich bin, auch wenn es vor Menschen sprechen angeht oder öffentliche Auftritte oder sowas, habe ich relativ wenig Bedenken, wie ich mich jetzt da darstelle oder sowas. Ich finde mich selber gut, das reicht mir.
Das ist der Wort zum Montag oder zum Sonntag.
Jetzt wollte ich gerade sagen, das hört sich nach Ende an, oder? Ich finde mich selber gut und das reicht mir. So wie Berlins Bürgermeister damals. Ich bin schwul, das ist auch gut. Okay, Daniel.
So, liebe Wildbakers-Freunde, das war's mal wieder. Eine neue Folge unseres Podcastes. Weich rein, hart raus. In diesem Sinne, alles Gute da draußen. Hört auch den nächsten Podcast, der folgt, versprochen. Und deswegen bin ich jetzt hier raus und sage viele Grüße, ciao und auf Wiedersehen.
Ade.